Schönen Tag all zusammen. Die Bibel hat viel zu sagen über viele verschiedene Arten von Vögeln. Schließlich erschuf Gott die Vögel am fünften Tag der Erneuerung der Erde, wie in 1. Mose 1, Verse 20 bis 22 beschrieben wird. 1. Mose, Kapitel 1, und Vers 20. Und Gott sprach, es wimmle das Wasser von lebendigem Getier, und Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels. Und Gott schuf große Seeungeheuer und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art, und alle gefiederten Vögel, einen jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete, Vers 22, sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet das Wasser im Meer. Und die Vögel sollen sich mehren auf Erden. Und wie es auf alles Getier zutrifft, machte er bestimmte Vögel rein zum Verzehr und bestimmte Vögel, die nicht zum Verzehr geeignet sind, wie in 5. Mose, Kapitel 14, Verse 11 bis 20 ausdrücklich beschrieben wird. 5. Mose, Kapitel 14, angefangen Vers 11. Alle reinen Vögel dürft ihr essen. Diese aber sind es, die nicht essen sollt, die ihr nicht essen sollt. Der Adler, der Bartgeier, der Mönchsgeier, die Gabelweihe, alle Arten des Falken und alle Arten des Raben, der Strauß, die Nachteule, die Möwe, alle Arten des Habichts, das Käuschen, der Uhu, die Schleiereule, die Ohreule, der Aasgeier, die Fischeule, der Storch, alle Arten des Reihers, der Wiederhopf, die Fledermaus. Vers 19, auch alles, was Flügel hat und kriecht, soll euch unrein sein, und ihr sollt es nicht essen. Die reinen Vögel, Vers 20, dürft ihr essen. In unserem Fragen und Antwort über reine und unreine Tiere sagen wir Folgendes über Vögel. Folgende Vögel werden zu denen gerechnet, die rein und damit zu Verzehr geeignet sind. Huhn, Turteltaube, Ente, Gans, Raufußhuhn, Unterart von Fasen, Rebhuhn, Fasen, Taube, Präriehuhn, Schneehuhn, Wachtel und Truthahn, auch Pute. Die Bibel listet viele der unreinen Vögel auf, die nicht verzehrt werden dürfen, einschließlich ihre Eier. Viele, aber nicht alle diesen Vögel, sind Raubvögel. Hierzu gehören Albatros, Fledermaus. Nun, die Bibel betrachtet die Fledermaus als einen Vogel, auch wenn moderne Wissenschaftler ihre eigene Einteilung erfunden haben. Buzzard, Kondor, Kormoran, Kranich, Krähe, Kuckuck, Adler, Falke, Flamingo, Strauß und viele Muslime sehen den Strauß nicht als einen unreinen Vogel an, doch die Bibel verbietet der Verzehr des Straußes oder seine Eier. Und dann weiter Eule, Papagei, Pelikan, Pinguin, Rabe, Wegekuckuck, Seemöwe, Storch, Schwalbe, Geier und Specht. Uneinigkeit existiert hinsichtlich des Schwans. Wenngleich die revidierte Lutherbibel von 1984 den Schwan in 3. Mose 11, Vers 17 als unrein bezeichnet, übersetzt die jüdische Verlagsgesellschaft das hebräische Wort für Schwan mit Ohreule, während die jüdische Tanach-Übersetzung Schleiereule schreibt. Auch wenn reine Vögel nicht speziell aufgeführt sind, können wir deren Eigenschaften von unreinen Vögeln herleiten, um zu bestimmen, was ein reiner Vogel ist. Und die Webseite BibleAnswers.study schreibt, ein reiner Vogel hat einen Kopf, so einen vorübergehenden Lagerbereich für Nahrung im Magen, haben auch einen Muskelmagen mit einer doppelten Auskleidung, die leicht angetrennt werden kann, der muskulöse Teil eines Vogelmagens zur Verkleinerung von Nahrung, beschreibt es. Ein reiner Vogel ist kein Raubvogel. Ein reiner Vogel frisst beim Fliegen keine Nahrung. Die Hinterzehe und die mittlere Vorderzehe eines reinen Vogels sind beide länglich. Und wenn ein reiner Vogel auf einer Vogelstange oder einem Ruheplatz sitzt, spreizt er seine Zehen, sodass sich drei Vorderzehen auf einer Seite der Stange befinden und die Hinterzehe auf der gegenüberliegenden Seite. Wenn Sie also das nächste Mal auf die Jagd nach einem reinen Vogel machen, dann müssen Sie nur auf seine Zehen schauen. Ja? Aber wenn mindestens, was für alles ich das schon gelesen habe, wenn mindestens eine dieser Eigenschaften fehlt, wissen wir, dass es sich um einen unreinen Vogel handelt. Der erste namentlich erwähnte Vogel in der Bibel ist, und die meisten Leute sagen das falsch, aber das erste Vogel in der Bibel ist der Rabe genannt. 1. Mose 8, Verse 6 und 7. 1. Mose 8, Vers 6. Da lesen wir, nach 40 Tagen tat Noah an der Arche das Fenster auf, das er gemacht hatte, und ließ einen Raben ausfliegen. Der flog immer hin und her, bis der Wasser vertrocknete auf Erden. Der Raben ist zuerst genannt. Allaboutbirds.org, eine Webseite, schreibt über den Raben. Sie gelten als die klügsten aller Vögel, was sie auch zu gefährlichen Raubtieren machen. Sie arbeiten manchmal in Paaren, um Seevogelkolonien zu überfallen, wobei ein Vogel einen brütenden Erwachsenen ablenkt und der andere darauf wartet, ein Ei oder ein Küken zu schnappen, sobald es aufgedeckt wird. Sie wurden gesehen, wie sie in Bäumen warteten, während Schafe ihre Kinder zur Welt bringen und dann die neugeborenen Lämmer angriffen. Sie sind akrobatische Flieger, die oft Drehungen und Überschläge in der Luft machen. Ein Vogel wurde gesehen, der mehr als eine halbe Meile lang kopfüber rumflog. Junge Vögel lieben es, mit Stöcken zu spielen, sie immer wieder fallen zu lassen und sie dann im Sturzflug in der Luft wieder zu fangen. Raben können auch Menschen Ärger bereiten. Sie wurden damit in Zusammenhang gebracht, Stromausfälle verursacht zu haben, indem sie Isolatoren am Stromleitungen kontaminieren, Satellitenschüsseln an der Goldstone Deep Space Site, das ist den riesigen Satelliten in der Mojave-Wüste in Kalifornien. Aber die haben die verunreinigt. Haben auch Radar-Absorptionsmaterial von Gebäuden im Chinal Naval Weapons Center abschalten. Haben auch Löcher in Flugzeugtrag, Flaschen hackten, Golfbälle stahlen, Zelte öffneten und offen gelassene Autos und Parks plünderten. Raben können auch die Rufe anderer vorgeladen nachnahmen. Wenn Raben in Gefangenschaft aufwachsen, können sie sogar menschliche Worte nachahmen. Diese Vögel, ebenso wie Krähen, werden auch oft mit Dunkelheit in Verbindung gebracht und sind ein Gängevogel, der für Halloween verwendet wird. Kein Wunder, dass ein Schwarm von Krähen im Englischen als Murder, das heißt Mord, bezeichnet wird. Offiziell ist eine Gruppe von Krähen ein Schwarm und das Wort Mord ist laut verschiedenen Quellen ein poetischer Begriff, der in der Literatur verwendet wird, die im 15. Jahrhundert in England entstand. Auf der Webseite des PBS-Dokumentarfilms A Murder of Crows heißt es, dass es verschiedene Erklärungen für den Ursprung dieses Begriffs gebe, die hauptsächlich auf alten Volksmärchen und Aberglauben basieren. Die Webseite mentalfloss.com schreibt: In der Vergangenheit wurden Raben von einigen europäischen Kulturen als das sich verbergende Böse angesehen. Viele europäische Kulturen betrachteten diesen großen schwarzen Vogel intensiv und hielten ihn für böse. In Frankreich glaubte man, Raben waren die Seelen böse Priester, während Krähen böse Nonnen waren. In Deutschland waren Raben die Inkarnation verdammter Seelen oder manchmal Satan selbst. In Schweden wurden Raben die Nachtskreten als Seelen von Ermordeten betrachtet, die keine richtigen christlichen Bestattungen bekommen hatten. Und in Dänemark glaubte man, Nachtraben seien exorzierte Geister und man sollte besser nicht zu ihnen aufschauen, da ein Loch im Flügel des Vogels sein konnte und man selbst in einen Raben verwandelt werden könnte, wenn man durch das Loch schaut. Raben kommen in vielen Mythologien der Welt vor. Kulturen von Tibet bis nach Griechenland haben den Raben als Boten der Götter angesehen. Keltische Kriegsgöttinnen nahmen während der Schlachten oft die Gestalt von Raben an. Der Wikingergott Odin hatte zwei Raben namens Hugin, das heißt, bedeutet Gedanke, und Munin bedeutet Erinnerung, die jeden Tag um die Welt flogen und Odin jeden Abend über das berichteten, was sie gesehen hatte. Chinesische Mythen besagen, dass Raben schlechtes Wetter in den Wäldern verursachten, um die Menschen zu warnen, dass die Götter vorbeiziehen würden. Und viele Ureinwohner Nordamerikas halten den Raben für einen listigen Schwindler, der an der Erschaffung der Welt beteiligt war. Nun, ist es das, was Gott beabsichtigte, als er diesen Vogel erschuf? Natürlich nicht. All diese Mythologien sind totaler Unsinn. Beachten Sie, wie Gott diesen Vogel für einen bestimmten Zweck verwendet. Raben sind ein Beispiel für Gottes gnädige Versorgung für alle seine Geschöpfe im Psalm 147, Vers 9. Das lese ich einfach. Es sagt, der dem Vieh sein Futter gibt, den jungen Raben, die zu ihm rufen. Pulpit Commentary erklärt, dass die ständige Versorgung aller Tierarten mit ihrer eigenen angemessenen Nahrung zu den größten Beweisen für Gottes Macht und Güte gehört. Sogar der unreine Rabe mit seinem harschen Kästchen und seiner uneleganten Gestalt wird nicht vernachlässigt. Gott sagte Hiob in Hiob 38, Vers 41, dass der Beweis für Gottes Sorge für seine Schöpfung darin bestand, dass er die Raben fütterte. Und da sagt es, wer bereitet dem Raben die Speise, wenn seine Jungen zu Gott rufen und irrefliegen, weil sie nichts zu essen haben? Es war Hiob 38, Vers 41. Aber darauf hat Christus auch in Lukas, Kapitel 12, in Vers 24, hingewiesen. Lukas, Kapitel 12, in Vers 24. Seht die Raben. Sie sehen nicht. Sie ernten nicht. Sie haben keinen Keller und keine Scheune. Und Gott ernährt sie doch. Wie viel mehr seid ihr als die Vögel. Gill's Exposition of the Bible sagt, dass insbesondere die Raben Vögel von sehr geringem Wert sind und von den Menschen missachtet und von ihnen gehasst werden, so wie vom Gesetz her unrein sind. Und doch werden sie von Gott besorgt. Die Tatsache ist, dass Gott sich um sie kümmert und umso mehr um uns. Deshalb brauchen wir uns keine unnötigen Sorgen zu machen. Und so wie Gott für die Raben sorgt, indem er sie mit Nahrung versorgt, tat er im Gegenzug dasselbe, indem er Raben benutzte, um Elia mit Nahrung zu versorgen, als er in der Wildnis auf der Flucht war und seine Grundbedürfnisse deckte, indem er Raben mit Nahrung sandte. Und das lesen wir in 1. Könige, Kapitel 17, angefangen Vers 1. 1. Könige 17 und Vers 1. Und es sprach Elia, der Tischbiter, aus Tischbe in Gilead zu Ahab: So war der Herr, der Gott Israels, lebt, von dem ich stehe. Es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Da kam das Wort des Herrn zu ihm: Geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Vers 5. Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Vers 6. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends, und er trank aus dem Bach. Sprüche, Kapitel 30 und Vers 17, warnt diejenigen, die ihre Eltern entehren und ihnen ungehorsam sind. Sprüche, Kapitel 30, Vers 17. Ein Auge, das den Vater verspottet und verachtet, der Mutter zu gehorchen, das werden die Raben am Bach aushacken und die jungen Adler fressen. Ellicott's Commentary sagt: Der rebellische Sohn soll eines schmerzlichen Todes sterben. Die Neigung von Raben, die Augen auszugreifen, ist auch bekannt. Es war der Rabe. Gehen wir nun zurück zu 1. Mose 8. Da lesen wir über der zweite Vogel, den Noah aussandte, und es wird in Vers 8 beschrieben. 1. Mose 8, Vers 8. Danach ließ er eine Taube ausfliegen, um zu erfahren, ob die Wasser sich verlaufen hätten auf Erden. Weiter. Vers 9. Da aber die Taube nichts fand, wo ihr Fuß ruhen konnte, kam sie wieder zu ihm in die Arche. Denn noch war Wasser auf dem ganzen Erdboden. Da tat er die Hand heraus und nahm sie zu sich in die Arche. Vers 10. Da harrte er noch weitere 7 Tage und ließ abermals die Taube fliegen aus der Arche. Vers 11. Sie kam zu ihm um die Abendzeit. Und siehe, sie hatte ein frisches Ölblatt in ihrem Schnabel. Da merkte Noah, dass die Wasser sich verlaufen hatten auf Erden. Vers 12. Aber er harrte noch weitere 7 Tage und ließ die Taube ausfliegen. Und sie kam nicht wieder zu ihm. BibleStudyTools.com, die Webseite, schreibt das: Friedenstauben oder weiße Tauben sind eine bestimmte Art der Familie der Tauben. Sie sind klein und empfindlich, aber widerstandsfähig und können in eine Vielzahl von Umgebungen, einschließlich Städten und unwirtlichen Orten, überleben und gedeihen. Sie sind auch eine fürsorgliche Vogelfamilie, da sich beide Elternteile um die Babys kümmern und beide Geschlechter in der Lage sind, eine Substanz namens Kopfmilch herzustellen, die ihre Jungen nach dem Schlüpfen ernährt. Auf der ganzen Welt gibt es verschiedene Taubenarten. Einige der Eigenschaften, die diese Kreaturen haben, die Gottes Natur widerspiegeln, ist ihre Präsenz an so vielen Orten der Welt, die in gewisser Weise Gottes Allgegenwart symbolisiert, sowie ihre Natur, andere zu ernähren, die Gottes Liebe widerspiegelt. Die Taube wird mehrmals benutzt, um Gottes weltreichende Gegenwart, Sicherheit und das Versprechen garantierte Hoffnung zu vermitteln. Die Taube erscheint sowohl im Alten als auch im Neuen Testament als ein Symbol und Werkzeug Gottes. Gott zeigte Noah durch die Taube, dass seine Familie eine Zukunft hatte und dass seine Geduld belohnt werden würde. In der Zeit des Alten Testaments lesen wir in 3. Mose 1 von der Anforderung an ein Brandopfer, das Liebe und Versöhnung mit Gott zeigte, das Christus als freiwilliges Opfer symbolisierte. Und wir lesen in 3. Mose 1 und Vers 14, 3. Mose 1 und in Vers 14, will er aber von Vögeln dem Herrn ein Brandopfer darbringen, so bring er es von Turteltauben oder anderen Tauben. Und dann auch in 3. Mose Kapitel 5 und Vers 7. Vermag er aber nicht ein Schaf zu geben, so bringe er dem Herrn für seine Schuld, die er getan hat, zwei Turteltauben oder zwei andere Tauben, die eine zum Sündopfer, die andere zum Brandopfer. Im Jameson Fawcett and Brown Bible Commentary heißt es: Die sanfte Natur und die sauberen Gewohnheiten der Taube führten zu ihrer Auswahl. Während alle anderen Vogelarten entweder aufgrund deren Wildheit, der Veranlagung oder der Grobheit ihres Geschmacks abgelehnt wurden. Und in diesem Fall, da aufgrund der Kleinheit des Tieres kein Blut zum Verschwenden da war, wurde der Priester angewiesen, es am Altar vorzubereiten und mit dem Blut zu besprengen. Dies war das Opfer, das für die Armen bestimmt war. Geflügel wurde immer paarweise dargebracht. Und der Grund dafür, warum Mose zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben bestellte, war nicht nur, um der Bequemlichkeit des Anbieters zu entsprechen, sondern auch, ob diese gerade in der Saison waren. Denn Tauben sind manchmal ziemlich hart und zum Essen und ungeeignet, während Turteltauben in Ägypten und Palästina sehr gut zu essen sind. Die Turteltauben sind auf kein Alter beschränkt, denn sie sind immer gut, wenn sie diesen Ländern erscheinen, da sie Zugvögel sind. Aber das Alter der Tauben ist besonders beträchtlich, sodass sie manchmal Gott nicht geopfert werden können, wenn sie von den Menschen abgelehnt werden. Es ist offensichtlich, dass bei diesen freiwilligen Opfern auf die Bereitschaft des Anbieters gesehen wurde, nicht auf die Kostspieligkeit seines Opfers. Salomo verwendet oft die Bilder von weißen Tauben als Symbol der Schönheit, wie im Hoheslied Kapitel 1 in Vers 15. Hoheslied Kapitel 1 und in Vers 15. Sehe, meine Freundin, du bist schön. Schön bist du. Deine Augen sind wie Tauben. Auch in Kapitel 2, in Vers 14. Meine Taube, in den Felsküften, im Versteck der Felswand, zeige mir deine Gestalt. Lass mich hören, deine Stimme. Denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt ist lieblich. Kapitel 4, Vers 1. Kapitel 4, Vers 1. Sehe, meine Freundin, du bist schön. Sehr schön bist du. Deine Augen sind wie Tauben hinter deinem Schleier. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die herabsteigen vom Gebirg Gilead. Und auch in Kapitel 5, in Vers 2. Kapitel 5, Vers 2. Ich schlief, aber mein Herz war wach. Horch, mein Freund klopft an. Tu mir auf, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, du Makellose. Mein Haupt ist voll Tau und meine Locken voll Tropfen der Nacht. Sie ist auch symbolisch für den Heiligen Geist. In Lukas, Kapitel 3, Vers 21 und 22. Als Christus von Johannes, dem Täufer, getauft wurde. Lukas, Kapitel 3, Vers 21. Und es begab sich, als alles Volk sich taufen ließ und Jesus auch getauft worden war und betete, da tat sich der Himmel auf und der Heilige Geist fuhr hernieder auf ihn in leibliche Gestalt wie eine Taube. Und eine Stimme kam aus dem Himmel. Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohl gefallen. Und eine parallele Schriftstelle ist auch in Matthäus 3, Vers 16. In einer anderen Ausgabe der englischen Fragen und Antworten mit dem Titel Can we feel God's Holy Spirit? Können wir Gottes Heiligen Geist spüren? Und hier sagen wir Folgendes. Als Gott Jesus Christus bei seiner Taufe durch Johannes zusätzliche Kräfte gab, manifestierte sich der Heilige Geist als eine Taube. Als Gott am Pfingsttag den Heiligen Geist ausgoss, geschah etwas sehr Physisches, wie in Apostelgeschichte 2, Verse 1 bis 12 und in Vers 33 beschrieben wird. Die Anwesenden erlebten Gottes sehr reale Gegenwart durch die Kraft des Heiligen Geistes. Zuerst als eine stürmende Wind, dann wie geteilte Feuerzungen, die sich auf jede Person setzten, und dann die Fähigkeit, in verschiedenen Sprachen zu sprechen und diese auch zu verstehen. Das waren sehr physische Manifestationen. Ein einzigartiger Ausgleich dazu war, als Gott auf dem Horeb zu Elia sprach. Wir lesen 1. Könige 19, Verse 9 bis 14 über die physischen Manifestationen der Macht Gottes gegenüber Elia, als er Angst hatte. Diese Geschichten zeigen, wie Gott seine Macht manifestieren kann, und sie zeigen, wie er dies manchmal tut. Gottes Taten sind immer kalkuliert und haben einen Sinn. In jedem Fall gaben sie den Menschen, die diese Wunder miterlebten, die Kraft und den Mut, weiterzumachen. Was sollen wir tun, wenn wir mit Verfolgung konfrontiert sind? Matthäus Kapitel 10, Vers 16. Matthäus Kapitel 10 und Vers 16 lesen wir. Sehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Wir sollen unschuldig wie Tauben sein. Diejenigen, die sich uns widersetzen, wie es auch den Jungen widerfahren ist, werden wie gefressige Wölfe sein, die versuchen werden, alle zu vernichten, die die gute Botschaft von Christus bringen. Christus schickt uns in die Welt mitten unter die Wölfe, um sie zu überwinden. Er möchte, dass wir ihnen widerstehen, und mit seiner Hilfe werden wir das auch können. Wir müssen weise sein, unsichtig, vorsichtig, achtsam wie Schlangen, in dem Sinne, dass wir weise gegenüber den Wegen der Feinde sein müssen, die versuchen, die Verkündigung der Evangeliumsbotschaft zu verhindern. Wenn wir unschuldig oder harmlos wie Tauben sein sollen, müssen wir über jeden Vorwurf erhaben sein und ein Leben führen, das Gott gefällt und niemandem schandet. Eine Taube ist ein schüchterner und sensibler Vogel und fliegt bei der geringsten Störung davon. Nun beachten Sie, wie oft Christus und andere flohen, als Schwierigkeiten auf sie zukamen. Fliehen Sie die Unmoral. Das sagte. Wir müssen mit Geduld und Weisheit wachsam sein und volles Vertrauen auf Gott haben, dass er unsere Schlachten kämpft und daran glauben, dass er dies auch tun wird. Herr Norbert Link hat über kluge Schlangen, harmlose Tauben und bissige Wölfe 2 Predigten gegeben. Das können Sie auf unserer Webseite finden. Und jetzt der nächste Vogel, über den ich sprechen möchte, wird erstmals in 3. Mose 11, Vers 13 erwähnt, als ein Greuel für Konsumszwecke als unreiner Vogel, zusammen mit Geiern und Bussarden. Adler sind Raubvögel, die manchmal als Aasfresser fungieren und wie Geier totes Fleisch fressen. Adler könnten Krankheiten übertragen, die für den Menschen schädlich sind. Gott beschützte Israel in einer Zeit, in der es nur begrenzte Medikamente und unangemessene Sterilisationsverfahren gab. Beachten Sie, dass es Gott war, der sein Volk beschützte. Es gab damals noch keine experimentellen Impfungen wie heute, die angeblich vor Krankheiten schützen sollen, ohne Nebenwirkungen zu erzeugen. GodQuestions.com, die Webseite, sagt das über Adler. Die haben immer Freiheit, Stärke und Macht symbolisiert. Sie gelten als die Könige des Himmels und wurden von mehreren antiken Kulturen, darunter Rom, als Symbol für die Führung und Unsterblichkeit dieses Landes übernommen. Die Vereinigten Staaten erklärten im Jahre 1792 den Weißkopfadler als ihren Nationalvogel aufgrund seiner langen Lebensdauer und majestätischen Präsenz. Darüber hinaus verwenden viele Länder den Adler als Symbol aufgrund der langen Lebensdauer für einen Wildvogel. Und außerdem symbolisiert er Unsterblichkeit. Wenn ein Land einen Adler in seine Flagge verwendet, sendet es die Botschaft aus, dass es eine Nation mit großer Macht, Stärke, Unabhängigkeit, Ausdauer und Schönheit ist. Das behaupten viele Länder von sich als ihre Qualitäten, wenn sie den Adler auf ihre Flagge zeigen. Wappenadler sind dauerhafte Symbole, die in der Staatswappen einer Reihe von Ländern verwendet werden, wie zum Beispiel Albanien, Armenien, Österreich, Tschechien, Deutschland, Liechtenstein, Moldawien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien und auch während des Französischen und Römischen Reichs. Andere Länder verwenden den Adler als nationales Emblem oder Wappen wie Panama, Jordanien, Island, Philippinen, Indonesien, Ghana, Nigeria, Mexiko, Kasachstan und verschiedene afrikanische Länder. Und wie wir sehen können, ist der Adler ein sehr beliebter Vogel und Symbol. Andererseits wird der Adler häufig als Feind Israels beschrieben. Dabei bezieht sich das Symbol des Adlers ganz besonders auf Deutschland. Norbert Link hat auch eine Predigt über diesen Thema gegeben, was auch auf unserer Webseite zu finden ist. Als nächstes wird ein Adler in 5. Mose 32, Verse 10 bis 12 erwähnt, als Teil des Liedes, das Mose den Israeliten nach dem Willen Gottes lehren sollte. 5. Mose 32, Vers 10. Er fand ihn in der Steppe, in der Wüste, im Geheul der Wildnis. Er umfing ihn und hatte Acht auf ihn. Er behüpfte ihn wie seinen Augapfel. Vers 11. Wie ein Adler ausführt seine Jungen und über ihnen schwebt, so breitete er seinen Fittiche aus und nahm ihn und trug ihn auf seinen Flügeln. Vers 12. Der Herr allein leitete ihn, und kein fremder Gott war mit ihm. Dann zurück in Kapitel 31, Vers 19. 5. Mose 31, Vers 19. So schreibt euch nun dies Lied auf und lehrt es die Israeliten und legt es in ihren Mund, dass mir das Lied ein Zeuge sei unter den Israeliten. In diesem Lied vergleicht Gott seine Fürsorge für sein Volk mit der einer Adlermutter, die ihre Flügel ausbreitet, um ihre Jungen zu bedecken und sie vor Gefahren zu bewahren. 2. Mose, Kapitel 19, in Vers 4. 2. Mose, Kapitel 19, Vers 4. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Und dies bedeutet auch seinen übernatürlichen Schutz. Vergleiche Psalm 91, Vers 4 und Kapitel 17, Vers 8. In der Zukunft wird Gott sein Volk wieder auf übernatürliche Weise beschützen. Und das lesen wir in Offenbarung, Kapitel 12, Verse 13 bis 17. Offenbarung, Kapitel 12, angefangen in Vers 13. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Und es wurden der Frau gegeben die zwei Flügel des großen Adlers, dass sie in die Wüste flöge an ihren Ort, wo sie ernährt werden sollte, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit fern von dem Angesicht der Schlange. Vers 15. Und die Schlange stieß aus ihrem Rachen Wasser aus wie einen Strom hinter der Frau her, damit er sie fortreiße. Aber die Erde half der Frau und tat ihren Mund auf und verschlang den Strom. Denn der Drache ausstieß aus seinem Rachen. Vers 17. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Wir erklären diese Stelle wie folgt in Kapitel 13 unserer kostenlosen Broschüre, die Mysterien im Buch der Offenbarung, wo wir sagen, wir verstehen, dass die Frau zuallererst symbolisch für Eva steht, in 1. Mose 3,15. Dann für die alttestamentliche Kirche, die aus Abraham, Isaak und Jakob und Jakobs 12 Söhne entstand und die als die Kirche Israels in der Wildnis bekannt wurde. Dann für Maria, die Mutter Christi und nach Christus Himmelfahrt für die neutestamentliche Kirche Gottes. Vergleichen Sie mit Matthäus 25, Vers 1, Epheser Kapitel 5, Verse 22 bis 32, 2. Korinther 11, Vers 2 und Galater 4, Vers 26. Während die Frau zu ihrem Ort der Sicherheit hier auf Erden getragen wurde, auf zwei Flügeln eines großen Adlers, vergleiche auch 2. Mose 19, Vers 4, 5. Mose 1, Vers 31, 32, Vers 11 und Jesaja 63, Vers 9, wieder auf zwei Flügeln eines großen Adlers, um dort für 3,5 Jahre ernährt zu werden, wird Satan aus seinem Mund Wasser wie eine Flut gegen die Frau ausspeien. Dies deutet auf eine Armee oder eine militärische Macht hin. Vergleichen Sie mit Daniel 11, Vers 10 und Jeremia 47, Vers 2 und 3. Die Erde wird ihren Schlund öffnen, um der Frau zu helfen. All dies wird hier auf Erden geschehen, nicht im Himmel, wie einige lehren, die irrtümlicherweise an das Konzept einer heimlichen Entrückung glauben. Satan wird damit fortfahren, andere innerhalb der Kirche zu verfolgen, die nicht am Ort der Sicherheit hier auf Erden sein werden. Offenbarung 12, Verse 14 bis 16 stellt die Flucht einer bestimmten Gruppe von Menschen dar. Wie genau dies alles ablaufen wird, muss zuerst noch offenbart werden. Die biblischen Parallelen, wie sie in früheren Beispielen von Gottes Befreiung gezeigt wurden, wurden jedoch als Lektionen der Ermutigung und Anweisung für uns aufgezeichnet. Gott zeigt auch die Stärke eines Adlers in Schriftstellen wie Psalm 103, Vers 5 und auch in Jesaja, Kapitel 40, Vers 29 bis 31, was ich jetzt lesen möchte. Jesaja, Kapitel 40, Vers 29. Es gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt, und Männer strauchen und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Es erinnert den Leser daran, dass die stärksten Menschen stolpern und fallen können. Aber diejenigen, die auf den Herrn vertrauen, haben eine Stärke, die diese Welt nicht bieten kann. Und überall in den Heiligen Schrift stellen Adler Gottes Werk dar, wie in Sprüche 30, Vers 19, wo gesagt wird, dass der Weg eines Adlers am Himmel ein Beispiel für Gottes wundersame Schöpfung ist. In Hiob 39, Vers 27 ist ein weiteres Beispiel. Adler symbolisieren auch Macht. Gott benutzte oft die Bildersprache eines Adlers, um Israel und andere Nationen, die Böses taten, zu warnen, wie zum Beispiel Edom in Obadja, Kapitel 1, Verse 1 bis 4. Obadja in Kapitel 1. Angefangen Vers 1. Dies ist es, was Obadja geschaut hat. So spricht Gott der Herr über Edom. Wir haben vom Herrn eine Botschaft gehört. Ein Bote ist unter die Völker gesandt. Wohlauf, lasst uns wieder Edom streiten. Vers 2. Sehe, ich habe dich gering gemacht und sehr verachtet unter den Völkern. Der Hochmut deines Herzens hat dich betrogen, weil du in den Felsenklüften wohnst, in deiner erhabenen Höhe, und sprichst in deinem Herzen, wer will mich zu Boden stoßen? Vers 4. Wenn du auch in die Höhe führest wie ein Adler und machtest dein Nest zwischen den Sternen, dennoch will ich dich von dort herunterstürzen, spricht der Herr. Noch ein Beispiel hier, Jeremia 49 und Vers 22. Jeremia 49, Vers 22. Siehe, er fliegt herauf wie ein Adler und breitet seine Flügel aus über Bosra. Zu der Zeit wird das Herz der Helden in Edom sein, wie das Herz einer Frau in Kindsnöten. Die Bibel spricht auch über die Zukunft von Moab. In Jeremia Kapitel 48, Verse 40 bis 44. Jeremia Kapitel 48, angefangen Vers 40. Denn so spricht der Herr. Siehe, er fliegt daher wie ein Adler und breitet seine Flügel aus über Moab. Die Städte sind erobert und die Festungen sind eingenommen. Das Herz der Helden in Moab wird an jenem Tage sein wie das Herz einer Frau in Kindsnöten. Denn Moab muss vertilgt werden, dass es kein Volk mehr sei, weil es sich gegen den Herrn erhoben hat. Vers 43. Schrecken, Schacht und Schlinge über dich, du Bewohner von Moab, spricht der Herr. Wer dem Schrecken entflieht, der wird in den Schacht fallen. Und wer dem Schacht entkommt, der wird in der Schlinge gefangen. Denn ich will über Moab kommen lassen, das Jahr seine Heimsuchung, spricht der Herr. Und dann auch in Vers 46. Wehe dir, Moab, verloren ist das Volk des Chemosh. Denn man hat deine Söhne und Töchter genommen und gefangen weggeführt. Aber, Vers 47, in der letzten Zeit will ich das Geschick Moabs wenden, spricht der Herr. Soweit das Gericht über Moab. Er wählte den Vogel, den sie für mächtig und unbesiegbar hielten, um seine oberste Kontrolle über alles zu demonstrieren. Wir stellen fest, dass die Bibel manchmal von Engeln als Adler spricht oder dass bestimmte Engel mit Merkmalen von Adlern beschrieben werden. In Hesekiel Kapitel 1, Vers 10. Hesekiel Kapitel 1 und in Vers 10. Ihre Angesichte waren vorn gleich einem Menschen und zur rechten Seite gleich einem Löwen bei allen Vieren und zur linken Seite gleich einem Stier bei allen Vieren und hinten gleich einem Adler bei allen Vieren. Und dann auch in Kapitel 10, Vers 14. Hesekiel Kapitel 10 und in Vers 14. Ein jeder hatte vier Angesichter. Das erste Angesicht war das eines Cherubs, das zweite das eines Menschen, das dritte das eines Löwen, das vierte das eines Adlers. Und dann auch in Offenbarung Kapitel 4 und Vers 7. Offenbarung Kapitel 4 und Vers 7. Und das erste Wesen war gleich einem Löwen, das zweite Wesen war gleich einem Stier, und das dritte Wesen hatte ein Antlitz wie ein Mensch, und das vierte Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Christus sprach in Matthäus Kapitel 24, Verse 26 bis 28 und auch in Lukas 17, Vers 37, mindestens zweimal davon, dass das Aas oder der Leib Adler anzieht. In beiden Fällen sprach er über seine Rückkehr auf diese Erde. Aber ich will mal Matthäus 24, Vers 26 lesen. Matthäus 24, Vers 26. Wenn sie also zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist drinnen, im Haus, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein. Vers 28. Wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Hier ist die Übersetzung Aas richtig. Bei den Geiern handelt es sich mehr um Adler, wie es auch die Zürcher Bibel von 1970 und die englische King James Bible bringen. In unseren englischen Fragen und Antworten sagen wir Folgendes über die Schriftstelle in Matthäus 24. Christus spricht tatsächlich über die Art seiner Rückkehr in einer Zeit der großen Zerstörung auf dieser Erde. Wie Adler auf eine Kadaver herabsteigen, so wird die Zerstörung dieser Welt und die Art und Weise der Wiederkunft Christi für jeden Menschen sichtbar sein. Christus kommt nicht heimlich und er kommt auch nicht zu einer Zeit des Friedens. Christus sagte, denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt. Gott der Vater wird diese Tage der völligen Zerstörung verkürzen, indem er seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde sendet. Und Christus wird mit Wolken kommen, und jedes Auge wird ihn sehen. Offenbarung 1, Vers 7. In Lukas Kapitel 17, Vers 34 bis 37 geht es jedoch um etwas anderes. Lukas Kapitel 17, angefangen Vers 34. Ich sage euch, in jener Nacht werden zwei auf einem Bett liegen. Der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben werden. Zwei Frauen werden miteinander Korn mahlen. Die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben werden. Vers 37. Und sie antworteten und sprachen zu ihm, Herr, wo? Er aber sprach zu ihnen, wo das Aas ist, da sammeln sich auch die Geier. Hier steht für das Wort Aas im Griechischen das Wort für Leib, nicht Aas, was sich oft auf Gottes Kirche bezieht. So dann geht es auch wieder um Adler, wie die Zürcher Bibel und die englische King James Bible es übersetzen. Nur schreibt die Zürcher Bibel hier fälschlich Leichen anstatt Leib. Es ist daher möglich, dass Christus in Lukas 17, Vers 37 einen übernatürlichen Schutz der Kirche Gottes durch die Beteiligung von Engeln an einem bestimmten Ort der Sicherheit hier auf dieser Erde nur kurz vor seinem zweiten Kommen ansprach. Diejenigen, die sich für einen solchen Schutz qualifizieren, werden an diesen Ort gebracht, während andere, die nicht als würdig erachtet werden, zurückgelassen werden. Und das lesen wir in Lukas Kapitel 21, Vers 36. Lukas 21, Vers 36. Wachet aber alle Zeit und betet, dass ihr stark werdet. So entfliehen diesem allen, was geschehen soll. Und so und zu stehen vor dem Menschensohn. Wir sagen weiter, Adler oder Engel werden versammelt, um den Leib Christi zu beschützen. Die Kirche, wie in Lukas 17, 37 angedeutet wird. Und wie jeder beobachten kann, wenn Adler oder Geier auf einen Kadaver herabsteigen, wie die tatsächliche Rückkehr Christi auf diese Erde, wie in Matthäus 24 angedeutet, für alle offensichtlich und sichtbar sein. Da sich Adler auf Engel beziehen können, ist es sogar möglich, dass sich das Bild Christi von herabsteigenden Adler in Matthäus 24 und nicht nur in Lukas 17 auf Engel bezieht, in dem Sinne, dass Gott symbolische Adler oder Engel senden wird, um auf den toten Körper oder den Kadaver dieser geistlich toten Welt herabzusteigen, um diejenigen zu bestrafen und zu richten, die Gott nicht kennen oder Gott nicht gehorchen. Adler könnten also in der Matthäusstelle mit Engeln verglichen werden, die mithelfen werden, Gottes Bestrafung für diese verrottete Welt, das Aas, herbeizuführen. In der Lukasstelle könnten sich die Adler hingegen auf Engel beziehen, die dabei helfen werden, Gottes Volk zu beschützen. Herr Norbert Link hat diese Möglichkeit in seiner Predigt über Schutz vor kommenden Unheil angehend behandelt. Es gibt viele andere spezifische Vögel, die in der Bibel erwähnt werden. In 2. Mose 16, Vers 13 erwähnt Wachteln, die das Lager Israels bedeckten, mit denen Gott sie speiste, als sie in der Wüste waren. Da können Sie auch 4. Mose 11, Vers 31 lesen. Das war 4. Mose 11, 31. In 1. Samuel 26, Vers 20 wird davon gesprochen, dass der König von Israel Rebhühner in den Bergen jagt. Der Strauß war bekannt für seine Federn und sein Gefieder. Er war auch für seine Gewohnheit bekannt, seine Eier zu legen und sie zu verlassen, ohne sie selbst auszubrüten, sondern sie von der Sonne ausbrüten zu lassen. Das können Sie in Hiob 39, Verse 13 bis 18 lesen. Sperlinge werden allein im Alten Testament 40 Mal erwähnt. Und es wird angenommen, dass die Übersetzer Spatz oder Sperling für jeden kleinen, unbedeutenden Vogel verwendeten, den sie im Alten Testament antrafen. David vergleicht sich mit einem einsamen Vogel, ein Sperling in der King James Bible, neben anderen Vögeln, die er erwähnt im Psalm 102, Verse 1 bis 2, und ich lese das einfach, Psalm 102, Vers 1, ein Gebet für den Elenden, wenn er verzagt ist und seine Klage vor dem Herrn ausschüttet. Herr, höre mein Gebet und lass mein Schreien zu dir kommen. Und Vers 7, ich bin wie eine Eule in der Wüste, wie ein Käuschen in zerstörten Städten. Ich wache und klage wie ein einsamer Vogel auf dem Dache. Christus weist darauf hin, wie viel wertvoller wir für Gott sind als ein Sperling, obwohl er sich auch um diese kümmert. In Matthäus Kapitel 10, angefangen Vers 28. Matthäus Kapitel 10, Vers 28. und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Höhle. Verkauft man nicht 2 Sperlinge für 1 Groschen? Dennoch fehlt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Vers 30. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Haupt alle gezählt. Vers 31. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid kostbarer als viele Sperlinge. In Hiob 39, Vers 26 wird auch der Falke erwähnt, der weiß, wenn er nach Süden fliegen muss. Und es gibt verschiedene Falken, die zusätzlich zu anderen emigrieren, die dauerhaft ansässig sind. In Sephania 2,14 erwähnt die Dohlen oder die und die Eulen, die auf den Stürzen oder Säulen der Ruinen von Babylon rasten werden. Die Lutherbibel 1984 schreibt Rohrdromeln anstelle von Dohlen. Die neue Lutherbibel 2009 schreibt Pelikan und Eule. Sie werden in den Fenstern schreien und die Raben auf den Schwellen. In einem beiläufigen Kommentar sagt Jesus, dass er die Leute von Jerusalem versammeln würde, wie eine Henne ihre Hühner sammelt in Matthäus 23, Vers 37. Hühner werden seit weit über 3000 Jahren von ihren wilden afrikanischen Vorfahren domestiziert. Dann gibt es die Vorhersage von Jesus, dass Petrus ihn 3-mal verleugnen wird, bevor der Hahn kräht, in Markus 14, Vers 68 bis 72, und dessen Erfüllung in Johannes 18, Vers 27, sehr bekannt. Und wir haben gesehen, wie bestimmte namentlich erwähnte Vögel durch die Bibel hindurch eine gewisse Bedeutung haben. Da Christus von dem niedrigen Sperling spricht, um etwas zu verdeutlichen, so macht er eine allgemeine Aussage, die alle Vögel in Bezug auf uns mit einbezieht. Wenn auch immer wir Schwierigkeiten durchmachen und wie Gott immer für uns da ist. Matthäus Kapitel 6, Vers 25. Matthäus Kapitel 6, Vers 25. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Vers 26. Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Vers 31. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst, Vers 33, nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Eine Endzeit-Prophezeiung wird offenbart, die alle Vögel einbeziehen wird in Offenbarung 19. In Vers 17 bis 21 für die letzte Stelle. Offenbarung 19, angefangen in Vers 17. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er rief mit großer Stimme allen Vögeln zu, die doch am Himmel fliegen. Kommt, versammelt euch zu dem großen Mahl Gottes, dass ihr esst das Fleisch der Könige und der Haupteule und das Fleisch der Starken und der Pferde und derer, die darauf sitzen, und das Fleisch aller Freien und Sklaven, der Kleinen und der Großen. Vers 19. Und ich sah das Tier und die Könige auf Erden und ihre Heere versammelt, Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd saß, und mit seinem Heer. Vers 20. Und das Tier wurde ergriffen, und mit ihm der falsche Prophet, der vor seinen Augen die Zeichen getan hatte, durch welche er die verführte, die das Zeichen des Tieres angenommen und das Bild des Tieres angebetet hatten. Lebendig wurden diese beiden in den feurigen Pfuhl geworfen, der mit Schwefel brannte. Vers 21. Und die anderen wurden erschlagen mit dem Schwert, das aus dem Munde dessen ging, der auf dem Pferd saß. Und alle Vögel wurden satt von ihrem Fleisch. Da Gott alle Tiere, einschließlich der Vögel, zu einem bestimmten Zweck geschaffen hat, können wir sehen, wie er die vollständige Kontrolle über das hat, was er geschaffen hat. Wir wissen, dass alles Physische wieder zerstört wird, aber alle Dinge werden neu gemacht, wie in Offenbarung 21 dargelegt wird. Und genau darauf warten wir sehnsüchtig, ein perfektes, ewiges Leben.